Die Leugnerstrategie. Sollten Sie selbst einmal auf einen eingefleischten Klimaskeptiker treffen, so erleben Sie fast sicher folgenden Ablauf. Zunächst wird die Klimaforschung als unsinnig abgetan, denn wenn man noch nicht mal weiß, wie das Wetter am kommenden Wochenende wird, kann man ja wohl schlecht das Klima in 100 Jahren voraussagen. Nun sind Sie möglicherweise verunsichert und Sie werden hören, dass die Klimaforschung nur darauf aus ist, Forschungsgelder abzugreifen, indem sie ihr Thema so sehr aufbauscht, dass die ganzen einfältigen Politiker darauf reinfallen. Deswegen ziehen sie uns jetzt mit Ökosteuern das Geld aus der Tasche. Hier geht es gar nicht um Inhalte. Aber da sich niemand gerne Geld aus der Tasche ziehen lässt, fühlt man sich dem Skeptiker ab dem Moment durchaus etwas näher. Danach werden Sie erfahren, dass sich das Klima vor uns Menschen doch auch schon gewandelt hat und dass die Sonne schließlich für Klimaschwankungen zuständig war und ist. Der Klimawandel hat also, wie früher auch, ganz natürliche Ursachen. Und im Übrigen ist die Konzentration des CO2 mit 0,04% ohnehin so gering, dass das überhaupt nicht die Ursache sein kann. Das klingt alles irgendwie plausibel. Man kann es sich merken und es schnell wiederholen. Deshalb ein kleiner Rat, wenn Sie ein solches Gespräch erleben. Seien Sie Ihrerseits skeptisch. Gehen wir nun diese und weitere Aussagen einfach mal durch. Wie soll man das Klima in 100 Jahren vorhersagen, wenn man nicht einmal genau weiß, wie das Wetter am kommenden Wochenende wird? Dies beruht auf der Verwechslung von Wetter und Klima. Klimaprojektionen und Wettervorhersagen sind etwas grundsätzlich Verschiedenes. Hören Sie sich dazu gegebenenfalls nochmal das Kapitel »Wetter ist nicht gleich Klima« an. Die Klimaforscher bauschen ihr Thema auf, um an Forschungsgelder zu gelangen. Der Vorwurf ist unsachlich und kann nicht belegt werden. Es erscheint zudem unwahrscheinlich, dass sich Tausende von Mathematikern, Physikern und Meteorologen rund um den Erdball einmütig dazu verabreden, ihre Kenntnisse falsch darzustellen. Erst vor einigen Jahren erstellte ein Forscher an der Universität Oxford anhand vergangener Fälle ein komplexes statistisches Modell, das es ermöglicht, die Wahrscheinlichkeit dafür zu berechnen, dass eine groß angelegte Verschwörung, bewusst oder unbewusst, von einem der Beteiligten verraten wird. Je größer die Zahl der Involvierten, desto wahrscheinlicher ist das Scheitern der Verschwörung über die Zeit. Das wenig überraschende Ergebnis: wäre die Haltung der Klimaforscher Teil eines globalen Komplotts, wüssten wir das mittlerweile mit großer Sicherheit. Und schaut man sich zum Vergleich die wissenschaftliche Literatur an, ist dort durchweg eine nüchterne, in den relevanten Aspekten ähnliche Beschreibung der Sachverhalte zu finden. Die Zahlen lügen nicht. Und Wissenschaftler, die Messdaten fälschen, sind ihre Titel und besonders die vermeintlich hochbegehrten Forschungsgelder in Windeseile wieder los. Dass einige Medienberichte überdrehen, ist sicher richtig. Aber die werden ja nicht von der Wissenschaft gestaltet. Und sollte eine Übertreibung verkaufsfördernd wirken, profitiert davon ohnehin nur das Medium, nicht hingegen der Forscher. Konkret zum Geld: ein Großteil der Forschungsarbeit wird von Studenten völlig unbezahlt und Doktoranden geleistet. Letztere fahren dafür monatlich, oft mit einer halben Stelle nach TVÖD, im Schnitt magere 1260 Euro netto ein. Schlagen Sie mal in der Tariftabelle nach und überlegen, welcher der oft gut betuchten Klimaforschungsleugner für dieses Gehalt eine 60-Stunden-Woche absolvieren möchte. Das Klima hat sich auch schon gewandelt, als es den Menschen noch nicht gab. Das ist absolut richtig. Das Klima war noch nie konstant. Der Unterschied liegt aber in der globalen Geschwindigkeit der Veränderung. Die ist derzeit höher als je zuvor. Es braucht gegenüber früheren Klimaveränderungen also einen beschleunigenden Faktor, denn allein würde unser Planet das so schnell nicht schaffen. Und dieser Faktor sind eben wir. Wichtig ist hier das Wort global, denn lokale Änderungen können durchaus mal sehr schnell ablaufen. Die Klimaveränderungen werden durch die Sonne verursacht. Grundsätzlich gilt, Ohne Sonne kein Klima. Damit ist die Sonne natürlich von zentraler Bedeutung. Aber hier geht es ja nicht um die Frage Klima oder kein Klima, sondern um die Frage der Veränderungen. Es müssen also Schwankungen bei der Sonnenintensität gefunden werden, die zum aktuellen Temperaturanstieg passen, sowohl im Zeitrahmen als auch in der Intensität. Beginnen wir mit der Intensität. Hierzu wurden im Buch bereits die verschiedenen Zyklen der Sonnenflecken und damit der Sonnenintensität behandelt. Selbst wenn sich diese ideal überlagern, was alle rund 1470 Jahre passiert, dann macht das global kaum ein Watt pro Quadratmeter aus. Sonst sind es meistens sogar nur einige Zehntel. Um aber den aktuellen Temperaturanstieg energetisch zu erklären, werden mehr als 3 Watt pro Quadratmeter benötigt. Schon an dieser Stelle ist klar, dass die Sonne die derzeitige Erwärmung nicht dominant verursachen kann. Außerdem gibt es keine zeitliche Übereinstimmung, denn der 11-jährige Schwabe-Zyklus sollte sich ja eigentlich in einer 11-jährigen globalen Temperaturschwingung bemerkbar machen, was allerdings nicht der Fall ist. Überdies geht die Sonnenaktivität seit den 1980er Jahren von Zyklus zu Zyklus zurück. Und das müsste eine Abkühlung ergeben. Wir haben es stattdessen aber mit dem deutlichsten Temperaturanstieg zu tun, seit überhaupt gemessen wird. Auch die Milankovitch-Zyklen kommen mit ihren Perioden von 26.000, 41.000 und 100.000 Jahren natürlich nicht in Frage, um Veränderungen von 30 oder 100 Jahren zu erklären. Kurz, die Sonne ist wichtig für alle Kreisläufe im Erdsystem, mit den derzeitigen Klimaveränderungen hat sie aber nichts zu tun. Im Zusammenhang mit der Sonne wird jüngst häufig auf eine plötzliche Verschiebung der Erdachse hingewiesen, die den Klimawandel erklären soll. Hier gerät so einiges durcheinander. Die Erdachse selbst hat sich nicht verschoben. Das gelänge nur durch einen riesigen Rums. Fiele etwa der Mond versehentlich in die Erde, würde sich die Achse sicher um einige Grad verändern. Aber so einen Unfall, das kann ich versichern, hätten wir bemerkt. Und der Klimawandel wäre dann wohl auch unser geringstes Problem. Wieder ernst? Wo es tatsächlich eine Veränderung gibt, ist bei der Präzession, also quasi dem Taumeln der Erde. Das war in den letzten 2 Jahrzehnten nämlich der Fall. Dieses Taumeln lässt sich mit einer Wanderung der geografischen Pole, nicht zu verwechseln mit den magnetischen Polen, die sich davon unabhängig bewegen, beschreiben. Derzeit wandert der Nordpol mit rund 17 Zentimetern im Jahr nach Osten. Früher waren es nur etwa 9 Zentimeter. Das ist, bezogen auf den Wert selbst, fast eine Verdoppelung und damit eine starke Veränderung. Auf die Größe der Erde skaliert, spielt sie hingegen keine Rolle und kann damit auch in keiner Weise als Begründung für die starken Klimaveränderungen herangezogen werden. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Denn der Klimawandel ist für die Erklärung des Phänomens sogar äußerst bedeutsam. Durch die massive Eisschmelze an den Polen und die daraus entstehenden Wasserströme werden unglaubliche Massen in Bewegung gesetzt. Und genau das fördert die Taumelbewegung. Wie sollen mickrige 0,04% CO2 in der Atmosphäre bitte den Klimawandel verursachen? Diesen Satz hört man sehr oft und die konkrete Zahl wird auch von nahezu jedem Klimaforschungsleugner richtig genannt. Oft weisen sie dann noch darauf hin, man könne im IPCC-Bericht nachlesen, dass etwa 93% des CO2 natürlichen Ursprungs sind, mithin nur 7% von uns stammen. Sprich, es geht um 7% von 0,04%, also genau genommen um 0,0028%. Ein solch kleiner Wert verfängt. Wie kann so wenig einen so dramatischen Klimawandel verursachen? In dieser Aussage stecken gleich 2 Fehlschlüsse. Einmal der Gedanke, viel hilft viel oder umgekehrt wenig macht wenig. Und zum Zweiten ein ganz grundsätzlicher Denkfehler. Ohne groß hin und her zu dividieren, lässt sich Folgendes feststellen. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist von der vorindustriellen Zeit bis heute von etwa 280 ppm auf 420 ppm, das sind etwa die oben erwähnten genannten 0,04% gestiegen. Ein Anstieg um 140 ppm oder 50%. Davon kamen allein 100 ppm in den vergangenen 70 Jahren hinzu. Für erdgeschichtliche Zeiträume ist das nicht einmal ein Augenzucken. Und diese plötzliche Veränderung hat ausschließlich mit uns Menschen zu tun. 50% Zuwachs. Das ist der Wert, den wir betrachten müssen. Zuvor lag der CO2-Gehalt etwa 1 Million Jahre lang zwischen 200 und 300 ppm. Und der heutige Wert wurde seit mehreren Millionen Jahren nicht mehr erreicht. Das Gleichgewicht beim natürlichen Kohlenstoff, dessen Kreislauf wir ja bereits betrachtet haben, ist aus den Fugen geraten. Die Natur ist sogar eine leichte Senke, denn die Quelle sind wir ganz allein. Wir haben das Glück, dass die Landbiosphäre und der Ozean noch in der Lage sind, Kohlenstoff aufzunehmen, zusammen etwa die Hälfte unserer Emissionen. Wäre das nicht der Fall, fiele der aktuelle Temperaturanstieg noch deutlich höher aus als heute. Allerdings können wärmere Ozeane und zerstörte Wälder immer weniger unserer Emissionen aus der Atmosphäre fernhalten. Wir emittieren nicht nur immer mehr, sondern wir verkleinern auch noch die natürlichen Senken. Aber woher stammen die Zahlen bei obigem Argument? Einfach daher, dass man vergessen hat, den vollständigen Kreislauf zu betrachten, oder vereinfacht gesagt, indem man Gewinn und Umsatz verwechselt hat. Pflanzen und Böden emittieren etwa 120 Gigatonnen Kohlenstoff und der Mensch etwa 8 Gigatonnen. Das sind aufgerundet die genannten 7%. Leider wurde dabei versehentlich oder absichtlich unterschlagen, dass Pflanzen und Böden ja auch 122 Gigatonnen aufnehmen, weshalb sie, wie oben angedeutet, eine kleine Senke sind. Kurz, der Mensch liefert keinen mickrigen, sondern einen riesigen Beitrag. Bleibt aber noch, unser gefühltes 0,04% ist trotzdem wenig Problem. Zur Lösung kann der Vergleich mit dem Ozonloch beitragen. Die Konzentration der dafür verantwortlichen FCKW ist rund eine 500.000 Mal geringer als die des CO2. Und doch ist die Wirkung erheblich, wie man weiß. Drehen Sie es zur Veranschaulichung einfach mal herum und nehmen dafür an, es gäbe so viel FCKW wie CO2 in der Atmosphäre. Dann hätten wir nicht ein Ozonloch, sondern eben eine 500.000 Ozonlöcher. Das sind ziemlich viele für die kleine Zahl, 0,04%. Mal abgesehen davon, dass man sie nirgends unterbringen könnte, weil der Planet dafür zu klein ist. Ganz ähnlich verhält es sich übrigens mit dem Nervengift Botulinumtoxin, besser bekannt als Botox. Wenn das Gift versehentlich in die Blutbahn gerät, liegt die tödliche Dosis für einen Erwachsenen bei 1,3 bis 2,1 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Will heißen, mit einer kleinen Schüssel von weniger als 1 Kilogramm dieses Stoffes ließe sich die gesamte Menschheit ausrotten. Die Erkenntnis? Es kommt einfach nicht auf die Menge, sondern auf die Wirkung an. Damit wären die Argumente unseres gedachten Klimaforschungsleugners aus dem Beispiel oben bereits zur Genüge entkräftet. Hier folgen nur noch einige weitere wilde Thesen, die man mir schon voller Überzeugung an den Kopf geworfen hat, nebst der passenden Widerlegung. CO2 ist kein Klimakiller. Stimmt, Kohlendioxid ist ein lebensnotwendiges Gas, denn es ermöglicht den Pflanzen, Algen eingeschlossen, die Photosynthese. Und erst dadurch steht uns der lebenswichtige Sauerstoff zur Verfügung. Es als Klimakiller abzutun, ist daher unglücklich. Aber wie immer hat jede Medaille ihre zwei Seiten. Neben der Bedeutung für die Sauerstoffproduktion ist CO2 eben auch ein Treibhausgas, das die Atmosphäre erwärmt und, wie bereits erläutert, die Wetterabläufe verändert. Wir sollten uns daher vielleicht darauf einigen, nicht das Kohlendioxid, sondern allenfalls uns selbst als Klimakiller zu bezeichnen. Das CO2 stammt vor allem aus dem Ozean und von Vulkanen. Das ist nicht richtig, denn der Ozean ist ja, Gott sei Dank, noch eine Kohlendioxidsenke. Bei vulkanischen Emissionen besteht zwar der Anlass zur Vermutung, dass Vulkane mehr CO2 freisetzen, als bisher angenommen wurde, doch liegen die Werte insgesamt bei nur etwa 2% der anthropogenen Emissionen und sind daher gering. Entscheidend bei Vulkanen ist vielmehr der Ausstoß von Schwefel. Eisbohrkerne zeigen, dass in früheren Zeiten immer erst die Temperatur und danach der Kohlendioxidgehalt angestiegen ist. Das ist richtig und verblüfft im ersten Moment, denn eigentlich erwarten wir ja den Temperaturanstieg wegen des CO2-Anstiegs. Falsch herum also. Hier wird von Klimawandelleugnern gerne so getan, als hätte die Wissenschaft den Fehler nie bemerkt oder die Erkenntnis bewusst unterdrückt. Erst ein paar Hobbyforscher wären dann der Wahrheit auf die Spur gekommen. Diese Darstellung ist schlicht falsch. Die passende Erklärung auch ziemlich einfach und seit Ewigkeiten bekannt. Es spielen wieder Rückkopplungen eine Rolle. Stiegen die Temperaturen früher durch Veränderungen der Erdbahnparameter, so wirkte sich das natürlich auf den Ozean aus. Er erwärmte sich und wurde irgendwann zu einer CO2-Quelle. Und dieses zusätzliche Kohlendioxid verstärkte den Treibhauseffekt. Eine positive Feedbackschleife also. Erst ein Temperaturanstieg, dann über Rückkopplung durch CO2 ein weiterer Temperaturanstieg. Die Klimageschichte kannte nur diese Reihenfolge, bis wir Menschen kamen. Nun erhitzen wir die Atmosphäre mit der Verbrennung fossiler Energieträger sozusagen direkt, weshalb auch die Rückkopplung über den Ozean wegfällt. Die Temperatur steigt also, wie erwartet, infolge unseres Kohlendioxids. Die kosmische Strahlung spielt eine entscheidende Rolle für die Wolkenbildung. Eine Studie dänischer Wissenschaftler fand Ende der 1990er Jahre besondere Beachtung, denn sie brachte die Faktoren kosmische Strahlung, Sonnenintensität und Wolkenbildung zusammen. Der Gedanke der Forscher war folgender: Die Erde ist ständig hochenergetischer kosmischer Strahlung aus den Tiefen des Alls ausgesetzt, welche die Luft ionisiert, und genau dieser Prozess erzeugt in unserer Atmosphäre neue Kondensationskerne. Selbige wiederum könnten ihrerseits zur Wolkenbildung beitragen. Da Wolken für das Klima eine entscheidende Rolle spielen, stellte die Gruppe eine Hypothese auf, die dem Schwabe-Zyklus der Sonnenflecken folgte. Wenn die Sonne nicht sehr aktiv ist, sie also wenige oder keine Sonnenflecken hat, dann fällt das interplanetare Magnetfeld der Sonne, innerhalb dessen sich die Erde befindet und das diese schützt, schwächer aus. Entsprechend kommt es zu mehr Ionisation, mehr Kondensationskernen und mehr Wolkenbildung. Noch kürzer formuliert, weniger Sonnenflecken würden bewirken, dass es kühler und zudem auch bewölkter wäre. Mehr Sonnenflecken hätten mehr Sonnenenergie und damit Wärme zur Folge und gleichzeitig weniger Wolken. Durch diesen Rückkopplungsprozess würde der bis dato als zu schwach gesehene Einfluss der Sonne auf das Klima verstärkt. Zum Verständnis der Stärke des Sonnenmagnetfelds sei noch kurz darauf hingewiesen, dass eine Studie der Universität Aalto in Finnland und des Max-Planck-Instituts aus dem Jahr 2016 zu der Feststellung kam, dass sich das Magnetfeld der Sonne während ihres Intensitätsminimums quasi unter ihrer eigenen Oberfläche versteckt. Es ist dort in diesem Zeitraum überraschenderweise sogar besonders stark. Zurück zur Theorie. Sie überzeugte zunächst, zumal im Zeitintervall von 1980 bis 1995 die Sonnenintensität und die Wolkenbedeckung sehr stark korrespondierten. Da in der Studie jedoch nur 15 Jahre betrachtet wurden, kam Kritik an ihr auf. Später verglich man andere Zeiträume miteinander, wobei der Zusammenhang weitaus schlechter ausfiel und die Situation vor 40.000 Jahren sogar gänzlich dagegen sprach. Damals hatte das Erdmagnetfeld für einige Jahrtausende nur ein Zehntel seiner heutigen Stärke. Als Folge davon nahm die kosmische Strahlung massiv zu. Und genau das lässt sich anhand von Eisbohrkernen beobachten. Nach der Theorie hätten nun aber mehr Kondensationskerne der Bewölkung zu und so die Temperatur abnehmen lassen müssen. Das wiederum belegen die Eisbohrkerne aber nicht. Aus heutiger Sicht war die Studie der dänischen Wissenschaftler zwar eine höchst interessante Idee, aber der Effekt der kosmischen Strahlung auf Wolkenbildung und Temperatur, den sie voraussagte, konnte nicht bestätigt werden. Daher müssen wir die Theorie zurückweisen. Genauso funktioniert übrigens ordentliche Wissenschaft. Theorien werden nicht einfach als bewiesen hingestellt, sondern ganz im Gegenteil so hart wie möglich rangenommen und von anderen Forschungsgruppen überprüft. Nur wenn sie diese Tests überstehen, dürfen sie weiterleben. Bis zur nächsten Erkenntnis. Im Vergleich zur Klimageschichte sind die derzeitigen Veränderungen minimal. Hierbei kommt es immer wieder auf die betrachtete Zeitskala an. Die Klimageschichte hat, wie gezeigt wurde, natürlich eine ganz andere Spannbreite, als wir sie derzeit erleben. Denn die erheblichen Veränderungen der Vergangenheit vollzogen sich ja zum Teil über Hunderttausende oder sogar viele Millionen Jahre. Denken Sie nur an die Wirkung der eher langsamen Kontinentalverschiebung. Beim aktuellen Klimawandel geht es hingegen um wenige Jahre oder Jahrzehnte. Und in diesem Zeitrahmen sind die Änderungen erheblich. Da es für die menschliche Gesellschaft um den Erhalt der Bedingungen geht, unter denen wir uns angesiedelt haben und die zudem unser Auskommen sichern, sind Vergleiche mit Jahrmillionen währenden erdgeschichtlichen Prozessen wenig zielführend. So ist es diesem Planeten auch völlig gleichgültig, ob etwa die Alpen zerbröckeln oder der Meeresspiegel um über 100 Meter steigt. Probleme ergeben sich daraus nur für uns und alle anderen Lebewesen. Es geht also nicht um die Frage, was unser Planet aushält, sondern was wir aushalten. Wir steuern wieder auf eine Eiszeit zu. Folgt man verschiedenen Studien, so ist in 15.000 bis 55.000 Jahren wieder mit einer Eiszeit zu rechnen. Vorausgesetzt, dass das Klimasystem durch unser Zutun nicht vorher schon aus den Fugen gerät. Das PIK hat errechnet, dass sich dieser Eintritt durch unsere heutigen Emissionen um beeindruckende 50.000 bis 100.000 Jahre verschieben kann. Völlig unabhängig von allen akademischen Überlegungen dazu, liegen solche Zahlen weit außerhalb unseres Horizonts und tragen damit in keiner Weise zur aktuellen Diskussion bei. Der Urbanisierungseffekt ist viel größer als der gemessene Temperaturanstieg. Dieses Argument ist interessant, denn es spielt auf den Effekt an, dass es in Städten oft deutlich wärmer ist als in der Umgebung. Das können Sie selbst beispielsweise an einem Spätsommerabend bestens feststellen. Sie sind mit dem Fahrrad in einen städtischen Biergarten gefahren und radeln spätabends zurück ins Umland. Dann spüren Sie anfangs noch die warme Stadtluft. Sobald Sie die Stadt aber verlassen haben, weht Ihnen ganz schön frischer Wind um die Nase. Der Unterschied zwischen Stadt und Umland kann im Extremfall bei Hitzewellen, Tag und Nacht zusammengenommen, bis nahe 10 Grad ausmachen. Das hat man zum Beispiel in Frankfurt oder Köln ermittelt. Nun standen einige Wetterstationen vor 100 Jahren noch am kühlen Rand einer Stadt und wurden zwischendurch von ihr geschluckt. Folglich haben sie diesen Effekt mitgemessen. Dadurch, so sagen Kritiker, wird eine künstliche Erwärmung aufgezeichnet. Per se stimmt das zwar, aber natürlich ist dieser Effekt in der Wissenschaft bekannt und deswegen begegnet man ihm mit der sogenannten Homogenisierung von Datenreihen. Dadurch lassen sich solche Phänomene, aber auch echte Standortwechsel von Messstationen oder der Austausch von Beobachtungssatelliten mit möglichen Kalibrierungsunterschieden so herausfiltern, dass nicht jede äußere Veränderung als plötzlicher Klimawandel missinterpretiert wird. Eine wärmere Welt bringt viele Vorteile. Hält man sich an Studien, die sich mit der weiteren Entwicklung bestimmter Regionen im Zuge des Klimawandels befassen, einige Ergebnisse sind ja in diesem Buch auch aufgeführt, so muss der Satz wohl geändert werden zu: Eine wärmere Welt bringt wenigen Menschen vorübergehend einige Vorteile. Es sind etwa Regionen Kanadas oder Skandinaviens, ohnehin schon wohlhabend, wo sich eine Verlängerung der Vegetationszeit positiv auswirkt und entsprechend mehr geerntet werden kann. Auch für den Sommertourismus ist der Klimawandel hier erfreulich. Dem stehen aber andernorts, insbesondere in ärmeren Gegenden, viele Nachteile gegenüber. Schäden durch Extremniederschläge, Dürren oder starke Stürme, Eisverlust für die Inuit, Meeresspiegelanstieg für etliche Inselbewohner, tauender Permafrostboden für zahlreiche Wälder und die Bewohner Sibiriens, denen die Gebäude einstürzen. Hinzu kommen die Gefahren für den Regenwald im Amazonasgebiet oder für Orte auf der Erde, besonders im Nahen Osten, an denen die Kombination aus extremer Hitze und hoher Feuchtigkeit für den Menschen lebensfeindlich wird. Hier kann man nur noch in klimatisierten Räumen existieren, weil die menschliche Temperaturregulierung bei diesen äußeren Bedingungen nicht mehr funktioniert. Genau ein solches Ereignis ist, wie bereits erwähnt, im März und April 2022 in Pakistan aufgetreten. Vielleicht sollte man es so einordnen. Alle Lebewesen, vom kleinsten Organismus bis hin zum Menschen, haben sich den heute existierenden Umweltbedingungen angepasst und verfügen unverändert über eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Aber diese Fähigkeit ist von Art zu Art unterschiedlich stark ausgeprägt. Und es verwundert kaum, dass ein schnellerer Wandel allen eine größere Anpassungsgeschwindigkeit abverlangt als ein langsamer. Damit wird der Zeitfaktor zum wichtigsten Schlüssel. Sehr nüchtern gesprochen führt ein Klimawandel für die Lebewesen immer dazu, dass die Karten neu gemischt werden. Einige Arten, und das schließt Gruppen von Menschen ein, kommen dabei unter die Räder. Andere verbreiten sich in ganz neuer Ausdifferenzierung. Die Evolutionsbiologen sprechen dann von Radiation. Dabei zeigt die Klimageschichte, dass starke Klimawandel zunächst zu größeren Artensterben bis hin zu den Big Five führten und dass das Leben die frei gewordenen Nischen anschließend neu besiedelte, wenngleich in einer anderen Artenzusammensetzung. Auch unsere Vorfahren haben in den letzten 6 Millionen Jahren aufgrund von Klimaschwankungen wohl mehr als einmal am Rande des Aussterbens gestanden und nur in geringer Zahl überlebt. Damit wird unter anderem erklärt, warum sich die heutigen Menschen weltweit genetisch so verblüffend ähnlich sehen. In der Natur geschehen diese Dinge einfach, und es ist müßig, darüber nachzudenken, warum. Das können wir nicht wissen. Hierzu Überlegungen anzustellen, fällt in den Bereich der Philosophie oder der Religionen. Naturwissenschaften vermögen nur, das Wie zu erforschen. Somit ist die Frage, die sich für uns aus all dem ergibt, eine ethische. Können wir es vertreten, die Karten selbst neu zu mischen? Also einen globalen Klimawandel anzuzetteln, der höchstwahrscheinlich zahlreichen Arten und vielen von uns selbst das ausbringen wird. Ich bin der Überzeugung, dass das nicht vertretbar ist. Und damit gelangen wir wieder zu der grundlegenden Aussage, dass wir unserem Klimawandel dringend und entschlossen begegnen müssen. An dieser Stelle ließen sich nun etliche weitere Punkte anführen, was jedoch den Umfang des Buches sprengen würde. Unter dem Gedanken, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten, lassen sich im Internet viele vernünftige Erklärungen zum Klimawandel und wie er funktioniert finden. Vom Alfred-Wegener-Institut, AWI, über das Max-Planck-Institut für Meteorologie, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, bis hin zur Weltorganisation für Meteorologie, WMO, gibt es zahlreiche qualifizierte Institute, bei denen man sich gut informieren kann. Zunächst möchte ich an dieser Stelle noch auf die Seite www.klimafakten.de hinweisen, die viele Zusammenhänge verständlich darlegt und weitere Beiträge von Klimawandelleugnern auswertet.